Ich begrüße ganz herzlich alle, die sich eingeschaltet haben, die relativ spontan die Zeit sich genommen haben, die Zeit gefunden haben zu unserer Veranstaltung. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mit Jugendlichen darüber sprechen, aber wie? Mein Name ist Rosa Faber. Ich leite die Juan-Praxisstelle Antisemitismus und Rassismuskritische Jugendarbeit der Juan, der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und unsere Themen sind, wie der Name besagt, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, alles, was in dem Kontext damit zusammenhängt, dort hineinfällt. Wir machen hauptsächlich Fortbildungen für die Fachkräfte aus der offenen Jugendarbeit, erreichen aber auch gerne diejenigen in der Schulsozialarbeit oder in anderen Formen von Jugendarbeit, schaffen auch Austauschräume, so wie heute. Das ist sozusagen die Hauptarbeit, die die Juan-Praxisstelle macht. Und so dachten wir auch, als Russland den Krieg begonnen hat gegen die Ukraine, dass das etwas ist, worüber es besteht. Ja, die Kinder und Jugendlichen wollen auch mitwirken, partizipieren, ja. Um die geht es, aber die Stummschaltung, genau, wurde schon aktiviert. Also wir dachten uns, dass das auf jeden Fall etwas ist, worüber hoher Austauschbedarf steht, was natürlich in unsere Themenfelder reingehört. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Roman Nabunski sich die Zeit genommen hat, heute dabei zu sein. Erstmal herzlich willkommen, Roman Nabunski.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke Rosa an dich und danke auch an die Juan-Praxisstelle. Und vor allem auch, ich habe gesehen, 100 geknackt. Danke für das Interesse, dass so viele Leute wirklich offensichtlich da interessiert sind, da irgendwie in den Austausch zu gehen.
Wir gleich dann mehr. Ich möchte noch, dass wir etwas erläutern. Heute sind zwei meiner Kolleginnen dabei. Ich danke sehr Edda Asariolu, die es auf sich genommen hat, die Verwaltung der Anmeldung zu übernehmen mit so viel Anrang. Herzlichen Dank auch für die ganze Hintergrundarbeit. Und der neue Kollege Duha Biniji ist heute auch dabei und wird vor allem den Chat moderieren und nachher uns die Fragen und Kommentierungen in den Raum geben. Da bin ich auch schon beim Ablauf. Wir haben das so geplant, dass wir den Input nicht als quasi geschlossenen Input machen, weil gerade auf Zoom-Veranstaltungen oder in solchen Online-Konferenzen kann das auch ermüdend sein und es ist meist angenehmer, im Gespräch einen gewissen Wechsel zu haben, Stimm- und Gesichtswechsel. Deswegen gestalten wir den Input eher in Gesprächsform. Wir können heute natürlich nicht über alles sprechen. Sicherlich haben alle die Erfahrung in den letzten 2 Wochen, wenn man anfängt, über das Thema zu sprechen, kommen gleich 20 Themen auf einmal, so ungefähr, ja. Mindestens. Und dann noch alle damit verbundenen Emotionen, viele Ambivalenzen. Und heute geben wir dem Ganzen eine Struktur, dass wir eben halt den Blick richten auf die Arbeit mit Jugendlichen. Für uns ist immer wichtig, weil gerade auch im Bereich Schule noch mal mehr getan wird. Wir arbeiten im Bereich Jugendarbeit. Da geht es noch viel mehr darum, eine eigene Haltung zu haben, ja, zwischen Tür und Angel agieren und reagieren zu müssen. Natürlich macht man auch in der Jugendarbeit, kann man mal einen Themennachmittag machen, man kann ein Projekt ansetzen, man kann mit Jugendlichen versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Aber meist geht es noch viel mehr als in der Schule wirklich darum, selber einen klaren Kopf zu haben, sich über seine eigenen, ja, Emotionen, die mit dem Ganzen verbunden sind, im Klaren zu sein, um Jugendlichen auch eine Orientierung geben zu können. Ich freue mich auch persönlich, dass wir heute hier zusammen sein können. Roman Nabunski kenne ich seit ziemlich genau 10 Jahren jetzt. Wir haben im Jüdischen Museum Berlin angefangen, zusammen zu arbeiten in einem Projekt. Und über die Jahre haben wir die Verbindung aufrechterhalten. Roman Nabunski hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, ist dann aber Lehrer geworden über einen Quereinstieg. Er ist auch Promovent. Er schreibt an einer Promotion zu Fragen. Das kannst du vielleicht gleich genau sagen, was eigentlich dein Promotionsthema ist, zu den Fragen, die uns heute interessieren. Er ist auch Thema in der politischen Bildung, vor allem in der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, hat also auch den Blick auf die außerschulische Jugendarbeit und ist selber, also mindestens seit den 10 Jahren, sehr wahrscheinlich länger aktiv. Ich habe das jetzt mal in der ukrainischen Demokratiebewegung genannt, in der zivilgesellschaftlichen Organisation. Das ist meine Vorstellung zu dir. Vielleicht der erste Punkt, möchtest du ergänzen? Habe ich was vergessen? Was ist dir wichtig, dass wir über dich noch ein
Ja,
bisschen
also
erfahren?
zunächst einmal zum Promotionsthema, das ist ziemlich genau das, worum es heute auch geht, nur im Prinzip die ganze Vorgeschichte. Also mein Promotionsthema, ach, den Arbeitstitel kriege ich jetzt, glaube ich, so vor lauter Aufregung wahrscheinlich nicht mehr zusammen, aber es geht um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der sich ja im Prinzip vor 8 Jahren ziemlich genau, oder der vor 8 Jahren eskalierte und was alles dazu geführt hat. Das, was wir heute sehen, geht natürlich noch mal weit darüber hinaus. Das wird nicht mehr Thema sein, aber ich ja, kann vielleicht so ein bisschen von mir behaupten, dass ich mich schon lange zuvor mit dieser Thematik intensiv auch wissenschaftlich begonnen habe, auseinanderzusetzen. Was ich noch dazu erwähnen möchte, dass ich in der Ukraine geboren wurde. Das heißt, nicht nur geboren, sondern ich stehe in einem relativ regen Austausch mit dem Land und mit den Menschen dort und habe auch Verwandte dort. Nur vielleicht so für diejenigen, die mich jetzt zum ersten Mal sehen, dass man das auch so ein bisschen einordnen kann. Genau, so, ja, so viel erstmal zu mir.
Dann sind wir ja genau richtig auch gleich in das Thema eingestiegen. Das wäre nämlich meine erste Frage zum Warm-up gewesen. Krieg gibt es eigentlich mindestens oder sagen wir seit 8 Jahren schon in der Ukraine, im Osten der Ukraine. Dann wurde auch die Krim annektiert. Viele haben dem erstmal nicht viel Bedeutung beigemessen. So schien es auch in der Ukraine selbst, als es die ersten Warnungen gab, unter anderem aus den USA auch. Russland wird an den Angriff starten. Wie war das bei dir? Warst du überrascht?
Also am Morgen des 24.02., der höchstwahrscheinlich jetzt auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, war ich nicht wirklich überrascht, eher schockiert. Ich würde eher diesen Begriff wählen, als ich bei Facebook gelesen habe von einer, ja, Bekannten, muss ich eigentlich sagen, weil wir kennen uns gar nicht so gut. Wir haben uns mal bei einer Summer School kennengelernt und ja, hatten seitdem eigentlich nur noch so über Facebook irgendwie Kontakt. Und sie, genauso wie ich, gehört zu denjenigen, die Facebook jetzt irgendwie auch nicht mehr so häufig nutzen. Und dann las ich morgens, Kiew wird bombardiert. Und das war für mich erstmal ein Schock, weil es auch meine Heimatstadt ist, weil ich dort sehr viele Menschen kenne, die dort leben. Aber überrascht in dem Sinne, dass Russland tatsächlich jetzt diesen Angriffskrieg ausführt, war ich nicht wirklich. Vielleicht von der Intensität her war ich überrascht, als ich dann die Nachrichten einschaltete und gesehen habe, also flächendeckend gibt es in den verschiedensten Städten Bombardements auf Flugplätze und andere militärische Einrichtungen. Das habe ich so nicht erwartet, aber ich muss dazu auch sagen, ich bin kein Militärstratege. Ich hatte mir das Ganze anders vorgestellt, aber dass dieser Angriff kommen wird, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wir haben über Wochen und Monate hinweg gesehen, wie die russischen Streitkräfte rings um die Ukraine herum aufgebaut wurden, mit schwerem Gerät. Und das, was Putin am Montag, dem 21. in seiner, ja, wie nenne ich das denn, Geschichtsstunde dann erklärt hatte, nämlich die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine, das war de facto eigentlich eine Kriegserklärung. Und damit war mir jetzt schon ziemlich klar, dass in den kommenden Tagen irgendwann dieser Angriff erfolgt, wie auch passieren wird. Wie gesagt, da bin ich kein Experte, jetzt wissen wir alle nach 2 Wochen mehr. Genau, ja, überrascht war ich nicht.
Heute geht es ja um die Arbeit mit Jugendlichen, wie man ins Gespräch kommen kann oder bei Auseinandersetzungen auch intervenieren kann. Es geht darum, wie man Hintergründe vermitteln kann. Was ist dir denn bei der Arbeit mit Jugendlichen besonders wichtig? Was steht da im Vordergrund?
Also für mich ist, ich würde schon sagen, wichtig, das Thema zu besprechen, und nicht irgendwie das Ganze ja zu versuchen, ja, informiert euch selber, sondern auch wenn man sich jetzt auch nicht Experte ist in dem Thema, trotzdem versuchen irgendwie, ich meine, alle, die wir in irgendeiner Weise Jugendarbeit, Bildungsarbeit, pädagogische Arbeit leisten, sollten schon in der Lage sein, uns ein gewisses Bild von dem Geschehen machen zu können. Und dann ist es halt wichtig, die Jugendlichen dahingehend zu informieren, zu erklären, zumindest grob, was passiert da, und zu benennen, konkret, wer hat wen angegriffen, die Eckdaten, sage ich jetzt mal.
Damit bist du ja schon inhaltlich ein bisschen eingestiegen. Das wäre nämlich meine nächste Frage auch, gerade mit Blick auch auf unsere Zielgruppe. Du kennst das ja vielleicht auch. Ich sag mal so, du wärst vielleicht als Teamer eingeladen gewesen. Du willst eigentlich einen Workshop zum Nahostkonflikt machen. Plötzlich haben wir diesen anderen Krieg. Oder eigentlich willst du eine Chemiestunde geben und die Jugendlichen sind alle aufgeregt oder man selber auch. Wie kann man, wenn man halt nicht ein Politik- und eine Geschichtslehrerin ist, der oder die noch viel schneller sagen kann, ja, das habe ich doch in meinem Studium auch gelernt, internationale Konflikte ist genau mein Thema, historische Hintergründe ist genau mein Feld. Was ist da das Wichtigste? Worauf kommt es auch da an? Welche Basics? Ein paar Sachen hast du schon genannt, sowas wie ein paar die Eckdaten. Was gehört da alles noch dazu?
Das lässt sich für mich jetzt natürlich nicht ganz so einfach beantworten, weil das nun mal mein Themenfeld ist. Also ich könnte, glaube ich, auf Anhieb jetzt nicht erklären, also ja, gutes Beispiel wäre Corona. Das ist überhaupt nicht mein Feld, Medizin und Ähnliches. Aber sobald das Ganze losging, habe ich natürlich auch versucht, mich da erstmal schlau zu machen auf einem Niveau, auf dem mir das irgendwie zugänglich ist. Und ich bin der Meinung, dass ich die Basics verstanden habe und dementsprechend es auch ja auch meinen eigenen Kindern erklären konnte, aber ebenso natürlich das Ganze in der Schule, in meiner Arbeit auch thematisieren konnte. Ja, also was heißt, was ist überhaupt ein Virus? Wie funktioniert das damit? Was bringt eine Maske? Was bringt eine Impfung? Oder was zeigt so ein Test überhaupt an? Und ich glaube, so ähnlich ist das hier. Das heißt, wenn jemand in ganz anderen Themenfeldern arbeitet, dann hatte ich ja eben schon gesagt, kriegen wir das, glaube ich, alle irgendwie schon hin, wenn wir in der Bildungsarbeit tätig sind, uns da zu informieren und eben so ja, Grundlagen des Ganzen einigermaßen jugendgerecht zu vermitteln.
Du hattest als ein Basic auch schon genannt. Klar, es ist ein Krieg, ein Angriffskrieg. Man hat ja am Anfang auch oft noch Russland-Ukraine-Konflikt. Oder ich lese, habe das auch heute noch irgendwo gelesen. Und oder was gibt es da noch? Das ist quasi eine gewisse Gleichwertigkeit. Irgendwo habe ich auch Russland-Ukraine-Krieg. Wo man sagt, ja, aber da wird es vielleicht schon schwammig. Ja, ich glaube zum Beispiel ein Fixpunkt wäre in diesem Fall wirklich zu sagen, unabhängig von den Hintergründen, auf die man dann ja noch kommt, ja, wie ist so eine Eskalation, also eine Situation auch so eskaliert, es ist ganz deutlich, hier wirklich Angreifer und Angegriffene zu benennen. Und da sind wir vielleicht bei einem Punkt, der vielen brennt, oder jedenfalls in den letzten Tagen gab es dazu sehr viele Berichte, dass aus dieser Eindeutigkeit auf dieser politischen Ebene leider auch schnell eine Eindeutigkeit wird, die Russen sind böse und dann werden die Menschen, die man hier als Russen, Russinnen identifiziert, quasi gleich mit Putin gleichgesetzt und sie werden schon ausgeschlossen von Restaurants oder wer Russisch auf der Straße spricht, wird zum Teil blöd angemacht. Manchmal sind das selbst UkrainerInnen, ja, und die Ukrainer sind sozusagen gut. Wie kann man denn das vermeiden?
Ja, also zunächst einmal zu dem ersten Punkt, den du genannt hattest. Also Begrifflichkeiten spielen natürlich eine Rolle. Ja, erstmal heißt es jetzt Russland-Ukraine-Krieg. Ukraine-Krieg wird oft auch einfach genannt, wo man erstmal denkt, ja, okay, wer kämpft da eigentlich mit wem oder gegen wen? Das meinte ich auch mit, was, dass man ganz klar benennen soll, es ist eine Situation und darüber muss man sich eigentlich im Klaren sein. Das sollten, glaube ich, alle, die hier Bildungsarbeit leisten. Und das ist das Besondere an dieser Situation, dass es etwas ist, das wir so in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht hatten. Also wir hatten natürlich die Jugoslawienkriege, wir hatten den Nordirland-Konflikt und das alles waren, ich will das überhaupt nicht kleinreden, weil waren alles furchtbare Kriege und Konflikte mit ganz viel menschlichem Leid. Aber von der Dimension her ist dies nochmal etwas ganz anderes, dadurch, dass es eine Situation ist, in der ein Land sich entscheidet, ein anderes Land durch Gewalt zu erobern. Und das ist ein Wesenskern der Politik, den wir eigentlich oder mit dem wir eigentlich 1945 abgeschlossen hatten, mit der Gründung der Vereinten Nationen, mit der dann folgenden europäischen Einigungspolitik. Und hier findet halt etwas statt, dass sich ein Mensch das Recht herausnimmt, das Ganze ja über den Haufen zu schmeißen und diese ganze Friedensordnung einfach zu zerstören. Also so viel einfach nochmal dazu, um zu sagen, das muss ganz klar benannt werden. Zu dem Zweiten, was du gesagt hast, ja, dass es Menschen gibt, die jetzt irgendwie Putin gleichzusetzen versuchen mit den Russen oder mit Russland selbst. Das ist auch so ein Stück weit ein Mittel seiner Politik. Er versucht ja, sich selbst mit dem Land gleichzusetzen. Also er sei die Personifizierung von Russland. Das ist das, was zumindest oft auch durch seine Propagandakanäle vermittelt wird. Diesen Fehler sollte man, darf man natürlich nicht machen, das zu tun und schon gar nicht mit Menschen, die hier leben. Ja, also ich habe von irgendwelchen Angriffen oder sowas auf russische, russischstämmige, russischsprachige Menschen so, glaube ich, hier in Berlin noch nichts mitbekommen. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und du sagst es ja selbst. Also ein Großteil der Menschen, die jetzt geflohen sind und jetzt sich auch in Berlin aufhalten, kommen aus gerade den Orten in der Ukraine, wo mehrheitlich Russisch gesprochen wird. Das heißt, es ist geradezu abartig, wenn es jetzt dann irgendwie zu Anfeindungen gegen diese Menschen kommt, weil das genau die Leidtragenden dieses Krieges sind.
Vielleicht wollte ich einen Punkt noch ergänzen oder ja. Du kannst mich da noch wiederum korrigieren oder ergänzen, was ja auch nochmal ein wichtiger Unterschied ist zu anderen Konflikten, sag ich mal, oder Kriegen auch in Europa. Und du hast Nordirland genannt. Wir haben jetzt nicht einen Fall, in dem es, ich sag mal, ukrainische Untergrundorganisationen gab, die in Russland, ich sag mal, Cafés in die Luft gesprengt haben oder militärische Einrichtungen auch oder so. Oder, was viele leider vergessen, es gab ja auch 99 den Krieg der NATO gegen Jugoslawien, ja, wo wirklich 19 NATO-Staaten die damalige Bundesrepublik Serbien-Montenegro bombardiert haben. Da gab es zumindest den Hintergrund, wie auch immer man dazu sich verhält, dass man sagen konnte, man möchte damit auch Verbrechen gegen die Menschheit, gegen die kosovo-albanische Bevölkerung verhindern. Und das ist etwas, was hier nicht vorliegt. Wir haben keine ukrainische Befreiungsarmee, die loszieht und russische Menschen sozusagen ermordet. Ja. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, vielleicht magst du mich da, weil das ja auch Teil der Propaganda ist von Putin. Definitiv. Vielleicht kannst du zu dem Punkt auch was sagen.
Ja, also zum einen, klar, es gibt überhaupt keine Aktivitäten oder Ähnlichen von irgendwelchen ukrainischen Gruppierungen, weder militärisch noch paramilitärisch oder ähnliches auf russischem Staatsgebiet hat es überhaupt nicht gegeben. Keinen einzigen Fall, keine terroristische oder sonstige Bedrohung dieser Art. Das Einzige, was im Prinzip sozusagen ja, von Seiten der Propaganda der russischen Staatsmedien verbreitet wird, ist und ja, also es wird halt dieser Begriff. Begriff des Genozid ganz häufig verwendet, inflationär aus meiner Sicht, in Bezug auf die Bevölkerung des Donbass. Und dort wird eben behauptet, dass die Ukraine sozusagen seit 8 Jahren militärisch versucht, die dortige Bevölkerung, ich will es gar nicht alles wiederholen, was dort alles behauptet wird. Das alles ist Hanebüchen, weil zunächst einmal ist das das Gebiet der Ukraine, auch völkerrechtlich immer noch, auch wenn Putin das versucht anzuerkennen als unabhängige Staaten. Zum Zweiten fanden in all diesen 8 Jahren nicht vergleichbare Taten statt, wie das, was wir in den letzten 2 Wochen gesehen haben gegen die Zivilbevölkerung in den Städten, die jetzt bombardiert werden, wurden und immer noch werden.
Wir haben jetzt ja quasi herausgestellt, wo man eindeutig sein muss, ja, wo es Eindeutigkeiten gibt. Und zugleich gibt es in der politischen Bildung das Kontroversitätsgebot und das Überwältigungsverbot. Genauso wie man Unterricht, du hast schon gesagt, plötzlich muss man zu Corona Unterricht machen. Auch da muss man quasi ja das gewährleisten, dass die Jugendlichen, wie es immer so schön heißt, das, was kontrovers in der Gesellschaft ist, muss auch kontrovers im Unterricht verhandelt werden, beziehungsweise in meiner Jugendarbeit muss ich quasi den Spielraum und den Freiraum oder auch den Impuls zum Selberdenken, sag ich mal, ja auch geben. Wie siehst du das? Was gehört für dich im Kontext jetzt des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu diesen beiden Geboten, dem Kontroversitätsgebot, dem Überwältigungsverbot?
Also ich finde, das kann hier natürlich auch keine Ausnahme sein. Das ist definitiv Gebot bzw. Verbot. Das muss so sein. Der Beutelsbacher Konsens ist eine absolut sinnvolle Angelegenheit, auch was diesen Krieg angeht. Und das betrifft jedoch nicht die Benennung von Angreifer und Angegriffenen mit allen dazugehörigen Parametern. Das ist das Völkerrecht zum Beispiel. Ja. Es ist, also in meiner Erfahrung kann ich das sagen, je älter die Jugendlichen sind, mit denen man es dort zu tun hat, desto mehr können die damit auch anfangen. Also ich habe eine 10. Klasse, die waren bei diesem Thema so dabei, weil sie halt eben das vieles aus der Geschichte, was sie schon gelernt haben, einfach mal hier sehen konnten. Das ist nicht nur graue Theorie, sondern da gibt es jemanden, der benutzt die Geschichte nicht, um daraus zu lernen, damit sowas nie wieder passiert, sondern der benutzt das quasi als Gebrauchsanweisung für seinen Handel. Als ich ihnen sozusagen so den Hergang, wie das Ganze vonstatten ging, zu Beginn oder als Vorbereitung, was im Donbass passiert ist, dass dort über Jahre hinweg der Bevölkerung russische Pässe ausgegeben wurden, um danach diese beiden Gebiete als unabhängige Staaten anzuerkennen durch Russland, haben viele sofort von sich aus erkannt, ach, das war doch bei den Sudetendeutschen damals doch durchaus ähnlich. Ja? Und sie wissen dann auch, wie das Ganze schrittweise weiterging mit der Gesamt-Tschechoslowakei und so weiter. Das heißt, diese Dinge, also einfach nochmal, um darauf hinauszugehen, dass wie kann man mit Jugendlichen dort arbeiten, je mehr sie davon auch schon sozusagen anwenden können durch eigene Kenntnisse, die sie im Geschichtsunterricht erworben haben, desto mehr kann man, desto weiter kann man ins Detail gehen. Wenn man mit Jüngeren zu tun hat, dann muss man natürlich bei den Basics irgendwie bleiben. Und was eben den Beutelsbacher Konsens angeht, so ist aus meiner Sicht es nicht geboten, hier irgendwie in irgendeiner Weise zu versuchen zu mitteln. Ja, okay, Russland hat sicherlich Schuld, aber in dem Fall liegt die Wahrheit doch immer irgendwo in der Mitte. Das ist so etwas, was man oft hört als Argument. Darum geht es nicht. Also wo kann es Kontroversen geben? Es kann Kontroversen darum geben, was können wir jetzt tun? Deutschland. Sollen wir Waffen liefern? Sollen wir keine Waffen liefern? Und da ist es etwas, wo man eine Diskussion offen öffnen kann, wo man die Jugendlichen sozusagen selbst befähigt, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, eigene Argumentationslinien aufzubauen und natürlich auch Streitgespräche führen kann. Ja, da solche Fragen. Also etwas, wo es darum geht, was kann unsere Politik, was kann unsere Antwort sein? Geht es um Waffenlieferung, geht es um Sanktionen oder gar ein Embargo? Oder ja, halten wir überhaupt einen Dialog noch aufrecht, ja oder nein? Da kann es natürlich verschiedene Meinungen geben und die sind in einer Demokratie, wie wir sie haben, natürlich auch alle legitim. Aber ganz klar zu benennen, es muss halt faktenbasiert sein. Und Fakt ist, es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg mit dem Ziel der Eroberung oder vielleicht auch Auslöschung dieses Staates. Und das ist etwas, was wir in unserer Friedensordnung, die wir eigentlich, ja, man muss leider jetzt sagen, hatten, so nicht akzeptieren können.
Ich würde am liebsten so thematisch in die Tiefe gehen, aber wir haben noch viele Punkte, die wir besprechen wollen. Nämlich, du hast ja schon den Punkt gesagt, so ähnlich wie als die Pandemie losging, man holt sich erstmal die wichtigsten Informationen und macht sich selber schlau. Nun erlebt man das ja tagtäglich. Zum Beispiel gestern, heute ging es auch um den Angriff auf ein Krankenhaus, ja, was dann sozusagen auch umstritten ist. Dann sagt Russland, nee, das ist ja gar kein Krankenhaus mehr, da ist jetzt ja Militär einquartiert. Und der größte Teil der Presse sagt, das war ein Krankenhaus, sogar mit einer, Wöchnerinnenstation, also das, ja. Oder ein Kinderkrankenhaus auch. Wo kann man denn in deutschsprachigen Medien sich erstmal zuverlässige Informationen holen, wenn es auch um solche, ich sag mal, ja, tagesaktuellen Dinge geht?
Also ich empfehle den Jugendlichen eigentlich zunächst erstmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ja auch öffentlich-rechtliches Fernsehen, weil das zunächst erstmal Informationen sind, die geprüft sind, und falls Sie Informationen haben, die Sie nicht geprüft haben, dann weisen Sie zumindest darauf hin. Das ist ein Qualitätsstandard, der sozusagen die Mindestvoraussetzungen erfüllt. Ich rate ganz stark von TikTok und Ähnlichem ab. Etwas, was zurzeit, wie ich finde, auch eine Problematik darstellt. Vor allem, also ich bin jetzt kein großer Experte bei TikTok, aber ich weiß, dass bei Telegram ja auch Bilder kursieren, die alles andere als jugendkonform sind. Also wenn ich so etwas sehe, ich kann da nicht hinschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jugendliche durch so etwas besonders traumatisiert werden können. Man muss zu den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland jedoch sagen, dass sie jetzt bei diesem Krieg jetzt nicht unbedingt stark präsent sind mit Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Es gibt einige, die jetzt in der Ukraine sind. Sie sind jedoch, soweit ich das beobachte, meistens im westlichen Landesteil und berichten vor allem von den Flüchtlingsbewegungen. Und so scheint mir, ist auch dadurch auch der Fokus der deutschen Öffentlichkeit vor allem auch eben auf diese Flüchtlingsbewegung fokussiert. Das heißt, das Kriegsgeschehen als solches versuchen sehr viele von woanders herzubekommen. Also alles, was russische Staatsmedien angeht, ist völlig klar, dass da sollte man natürlich die Finger von lassen. Die ukrainische Seite sollte man natürlich, also wenn man überhaupt das Ukrainische mächtig ist, natürlich mit Vorsicht genießen, weil ja, da ist diese alte Binsenweisheit, im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. Es wird Kriegspropaganda betrieben, es werden Zahlen genannt, es werden irgendwelche Gefechte und so weiter, Erfolge geliefert und kaum etwas von Verlusten gesprochen. Also es ist zwar nicht deutschsprachig, aber CNN und BBC haben viele Leute vor Ort, die berichten und wirklich hautnah oftmals dabei sind, auch unter Einsatz oder unter dem Risiko des eigenen Lebens teilweise, aber dafür sind die halt auch bekannt. Und ja, ich weiß, das ist nicht wirklich sehr beliebt, die Bild zu nennen, aber die Bild hat nun mal Paul Ronsheimer vor Ort, der ja bei allem, was man über die Bild sagen möchte, aber das ist jemand, der ein erfahrener Kriegsreporter ist. Das sollte man natürlich alles mit Vorsicht genießen, die Art und Weise der Berichterstattung. Aber er ist halt näher dran. So, so könnte ich das zusammenfassen.
Hast du ja auch den Aspekt angesprochen, was Medienkompetenz auch ausmacht, dass man sagen kann, okay, Bild will ich eigentlich abschaffen sozusagen, aber das, was da an Infos kommt zurzeit, die sind aus dem und dem Grund zuverlässig. Ne? Sowas ist ja auch Teil, wo man hin will, Medienkompetenz. Wir kommen sicherlich nachher dazu. Ich habe auch Fragen im Chat schon gesehen in die Richtung, ja, aber die Jugendlichen konsumieren nun mal TikTok oder Russia Today und so, ja, nicht nur die russischstämmigen oder wie auch immer, sondern alle, da kommen wir nachher zu. Aber eine Frage will ich ganz kurz aufgreifen. Da wurde auch gefragt, was ist eigentlich das Überwältigungsverbot? Da geht es darum, kurz gesagt, dass man quasi, wenn man mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen arbeitet, man darf nicht sozusagen Informationen nur von einer Seite vermitteln und auch nicht so stark emotionalisierende, sodass quasi eine Überwältigung stattfindet, dass die Subjekte, die eigentlich Lernsubjekte sein sollen, quasi total gelenkt werden und gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Ne? Das vielleicht für diejenigen, die nicht in unserem Politikdidaktik-Sprech so drin sind. Eine kleine Ergänzung zu dem, was du vorhin sagtest. Manche glauben ja auch, oder die Frage habe ich auch schon gelesen woanders, man muss doch neutral sein. Das kennen wir ja auch ganz stark aus der Auseinandersetzung mit der AfD, das sogenannte Neutralitätsgebot oder dass auch gerade die AfD darauf großen Wert legt, damit auch gerade Menschen in der Bildungsarbeit einschüchtert. Aber da wurde auch ganz klar gesagt, nein, also Neutralität heißt nicht irgendwo in der Mitte von irgendwas zu sein, so ähnlich wie du gesagt hast, sondern natürlich ist man den Menschenrechten, den Grundwerten verpflichtet. Und darum geht es. Das ist unser Auftrag in der politischen Bildung. Ne?
Das ist so definitiv. Und wenn ich das noch ergänzen darf, in diesem Fall ja selbstverständlich zuallererst den Menschenrechten, aber eben halt auch dem Völkerrecht. Und das ist irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner, den wir als Weltgemeinschaft uns gegeben haben. Und da bin ich auch absolut ein Freund davon, dass man jetzt versucht, das Ganze zu entemotionalisieren, zu sagen, okay, was sind denn die nüchternen Daten oder Fakten, die wir haben, und das ist die UN-Charta. Und die UN-Charta verbietet jegliche Gewalt zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten. Und diese wurde jetzt vor 2 Wochen verletzt. Und es ist ganz klar, von wem verletzt. Und das ist jetzt so eine Sache, wenn man da schon ein bisschen tiefer ins Detail, aber so tief ist das jetzt gar nicht, wenn man sich anschaut, wie die Vereinten Nationen aufgebaut sind mit einem Weltsicherheitsrat, wo es 5 ständige Mitglieder gibt, die alle ein Vetorecht haben, die alle auch Atommächte sind, die quasi, und da muss man gar nicht viel zu erzählen, da kommen die Jugendlichen selbst schnell darauf, dass dieses System ist irgendwie nicht fair. Und da muss man irgendwie gar nicht mehr viel zu sagen. Man muss einfach sagen, ja, das ist aber die Welt, in der wir gerade leben. Und wenn jetzt aber, also die Idee war es ja ursprünglich, dass diese 5 Staaten so eine Art Wächterfunktion für die Sicherheit auf der Welt erfüllen sollen. Man kann darüber streiten, inwieweit sie diese Funktion in den letzten 77 Jahren erfüllt haben. Jetzt muss ich doch meine eigene Meinung sagen, nicht immer wirklich gut, ja, aber das ist jetzt eigentlich auch kein Geheimnis mehr. Aber in diesem Fall passiert etwas, wo eines dieser Länder nicht nur einen Militäreinsatz, wie das Putin sagt, befiehlt, sondern ein Krieg mit dem Ziel der Eroberung eines souveränen und unabhängigen Nachbarlandes führt. Das heißt, eine Verschiebung, gewaltsame Verschiebung von Grenzen, das ist eine Politik, die hatten wir im 19. Jahrhundert, die hatten wir noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber das ist etwas, was heutzutage eigentlich nicht mehr akzeptabel ist. Wir hatten, man kann sich vielleicht, die Eltern werden sich erinnern, Saddam Hussein hat das gleiche mal mit Kuwait versucht, Ende der 80er Jahre. Und es hat nicht lange gedauert, bis sich eine Militärallianz fand, die ihn schnell davon abgebracht haben. Bei Russland ist das Ganze einfach, ja, aus gegebenen Gründen, ja, ständiges Weltsicherheitsratsmitglied mit Vetorecht und mit Atomwaffen, es ist einfach nicht möglich. Von daher war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses System irgendwann kollabiert. Und zwar dadurch, dass eines dieser Länder diese Funktion, die eigentlich der Friedenssicherung dient, missbraucht hat für den eigenen oder für die eigenen Interessen, und zwar nicht unbedingt der Nation, sondern vor allem des Machthabers im Kreml.
Ja, kommen wir von diesen Fragen nochmal zu vielleicht noch tieferliegenden, ich sag mal, Narrationen, ja, so Grunderzählungen über den Krieg, also solche Legitimationen, wie sie zum Beispiel auch Putin, ich finde ja immer noch die Personalisierung auf wirklich einen Mann schwierig, aber dazu kannst du vielleicht auch was dazu sagen, warum das politische System in Russland vielleicht auch so ist, dass in diesem Falle das, was wir sonst vermeiden wollen, Personalisierung, doch auch treffend ist. Vielleicht sagst du erstmal dazu, sonst wird das zu sehr durcheinander.
Also das System in Russland ist ja so ein Stück weit pyramidenartig aufgebaut, wo es eine Person gibt, die so ziemlich alles entscheidet, was irgendwie von, vor allem was Außenpolitik angeht. Klar hat er da seine Berater, natürlich hat er da seine Leute, die ihn umgeben, aber am Ende ist er derjenige, der sozusagen alles, was dort passiert, absegnet. Und in Bezug auf im Prinzip die Narrationen, in Bezug auf den gesamten Diskurs, kann man doch, glaube ich, hier sehr stark, also im Vergleich zu vielen anderen Konflikten sehen, dass auch die Stimmungslage vor allem gegen die Person Putin gerichtet ist. Also ich war jetzt zuletzt bei nicht wenigen Demos dabei und man hört jetzt keine Parolen, die irgendwie gegen Russland oder die Russen gerichtet sind, sondern vordergründig gegen Putin. Und das war bereits vor einigen Jahren der Fall, als er im Kanzleramt noch bei Frau Merkel zu Besuch war, wo ich auch auf einer Demonstration zugegen war, wo ukrainische und vor allem syrische Demonstrierende waren. Und auch bei den syrischen Menschen, die wahrscheinlich dort, ich will mir gar nicht ausmalen, was die dort alles erlebt und überlebt haben, habe ich keinerlei irgendwie Hass oder Groll gegen das russische Volk als solches erlebt, sondern es ging vor allem um die Person Putin. Ich habe ganz andere Sachen erlebt, wenn es um den Nahostkonflikt ging. Ja, also da wurde dann häufig entweder ganz Israel, das zionistische Regime, die Juden und so weiter. Also da wird von einer, also da spielt so eine Personifizierung oder Personalisierung eigentlich kaum eine Rolle, sondern da merkt man, dass es wirklich oft zu so einem Völkerkonflikt hochstilisiert wird. Das ist hier in dieser Situation meines Erachtens nach nicht der Fall oder zumindest noch nicht. Deswegen spielt diese Person Putin da wirklich eine ganz zentrale Schlüsselrolle und ganz genauso eben auch im Diskurs.
Ja. Eine der Erzählungen ist von Putin. Er möchte quasi die russische Bevölkerung in der Ukraine vor einem Völkermord retten. Du hast es schon gesagt, Genozid. Andere, ich glaube aber, dass Putin selber oder die russische Propaganda das gar nicht selber so sagt. Andere sagen, na, die NATO hat letztendlich Russland so in die Enge getrieben oder so bedrängt durch verschiedenste Verträge oder Versprechungen, nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auf einzelne Staaten auch, Westbalkanstaaten oder baltische Staaten, dass er quasi in diesem geostrategischen Gleichgewicht, um das es immer geht, quasi sich so bedrängt fühlte, dass er einfach gucken muss, die Ukraine als Vorhof darf nicht in den Westen, dann gibt es keine strategische Tiefe mehr, falls er sich dann verteidigen muss, falls Russland sich verteidigen muss. Das sind so Erzählungen. Was sagst du denn dazu?
Kurz kann ich sagen, das ist ein Mythos. Also es gibt diesen Mythos, Russland würde eingekreist werden. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu sehen, dass es 5 Länder gibt, die überhaupt an Russland grenzen. Und das macht, ich glaube, weniger als 5% der gesamten Landesgrenzen aus. Und dann hat Russland noch eine Küstenlänge von, ich weiß nicht wie vielen, 1000 Kilometern, sodass es insgesamt unter 2% der gesamten Grenzen gibt, die Russland mit NATO-Ländern hat. Selbst wenn die Ukraine dazu käme, was übrigens gar nicht zur Debatte steht, nur um es nochmal zu betonen, dann wären es ein paar Prozent mehr, aber zu behaupten, dass die NATO immer näher komme, ist, also das grenzt an wirklich Paranoia. Ich kann mir das wirklich nicht, also wie soll ich das sagen? Es ist ja nicht so, dass die NATO, Putin steckt halt in seinem eigenen, ist so gefangen in seinem eigenen Denken, weil er denkt, ich will irgendwie mir irgendwelche strategischen Räume oder Pufferzonen oder sonst was schaffen, denkt er, dass alle anderen genauso funktionieren. Die NATO funktioniert aber nicht so. Die NATO funktioniert so, dass es Länder gibt, die dort einen Antrag oder ja, wie auch immer das jetzt vom Verfahren her funktioniert, aber es gibt Länder, die melden sich und sagen, wir wollen Mitglied werden und dann überlegt sich die NATO das und bei der Ukraine dauert es ja schon ziemlich lange und so richtig grünes Licht gibt es lange nicht. Das heißt, es ist überhaupt nicht so, dass die NATO da irgendwie nach Ländern greift, um Russland immer näher zu kommen, sondern es ist genau das Gegenteil. Die Länder rennen Russland davon, weil sie sich von Russland bedroht fühlen. Das war bei den baltischen Staaten so, das war bei Polen, bei Tschechien, bei der Slowakei, bei Ungarn, also im Prinzip alle Länder im osteuropäischen Raum, die früher Teil des Warschauer Pakts waren, versuchen, sich in Sicherheit zu bringen und ja, haben das Gefühl, dass sie in Sicherheit sind, wenn sie Teil der NATO sind. Das ist die eigentliche Motivation, warum sie in die NATO gehen und nicht umgekehrt. Und du hast Versprechungen angesprochen, da gibt es diesen, war das Genscher? Ich glaube, es war Genscher, der mündlich irgendwie zugesagt hat, dass es keine Ausdehnung geben sollte. Also dass das bis heute irgendwie als Argument kursiert, ist der absolute Wahnsinn. Weil erstens, wer war Genscher, um für die gesamte NATO zu sprechen? Zweitens, waren diese Länder, die ich gerade aufgezählt hatte, damals noch Mitglied im Warschauer Pakt. Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt noch nicht abzusehen, dass es irgendwann keinen Warschauer Pakt mehr geben wird, dass diese Länder überhaupt mal also zur Verfügung stehen, um in die NATO zu gehen. Und drittens hat Russland das selber schriftlich abgesegnet im Nachhinein, dass sie damit sozusagen d'accord sind. Dass das jetzt sozusagen wieder rausgekramt wird, ist etwas, was irgendwie in Putins Kopf entstanden sein muss. Da er das aber durch seine Propagandakanäle sehr weit streuen kann, ist es irgendwie, oder versucht er dadurch, den Diskurs zu prägen. Ich sehe das nicht ein, darüber jetzt wirklich, also ernsthaft zu diskutieren, weil es etwas ist, was eigentlich ja, in den Schubladen der NATO-Geschichte verschwunden sein müsste.
Ja, danke dafür. Machen wir jetzt so einen Schwenk, damit wir dann auch Zeit haben, auf die Fragen zu kommen. Und zwar kommen wir jetzt mal auf den Punkt, nachdem wir jetzt so viel auch für Oberstufe geredet haben, sag ich mal, auf den allgemeinen Punkt. Gefühle spielen natürlich eine riesige Rolle, ja, bei Jugendlichen, auch bei den Fachkräften selbst. Welche Gefühle in Bezug auf diese seit 2 Wochen bestehende Kriegssituation beobachtest du bei Jugendlichen? Und wie versuchst du damit umzugehen?
Ja, mein Eindruck ist, dass sehr viele, also wenn ich darüber gesprochen hatte im Klassenraum, herrschte wirklich Mucksmäuschenstille. Das war etwas, was, also in denselben Klassen, in denen ich irgendwie eine Woche zuvor teilweise reinkam und das war laut und ja, alles durcheinander und man musste die Leute auffordern, aufmerksam zu sein, nicht zu stören und so weiter. Sobald ich dieses Thema thematisiert hatte und die haben das alle irgendwie mitbekommen, durch Eltern, durch Nachrichten, durch was auch immer, waren alle aufmerksam und ja, teilweise aufgewühlt, teilweise verängstigt, weil viele auch die Dimension des Ganzen nach und nach begriffen haben, was das alles für uns bedeuten soll. Ja, und also Putin hat ja auch damit gedroht, die Atomwaffen in Bereitschaft, oder kriegt das jetzt den Militärjargon jetzt nicht hin, aber alle wissen, wovon ich rede. Und das ist etwas, was doch vielen große Sorge bereitet. Das waren so die Emotionen, die ich mitbekommen habe. Ja, aber auch nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Ja.
Was hast du gesagt, gemacht, getan, um zum Beispiel auch diese Atomängste, sage ich mal, diese Angst vor atomarer Zerstörung, kann man die überhaupt beruhigen? Kann man nur sagen, ich teile diese Ängste auch?
Was kann man dazu sagen? Also, ja, ich glaube, man sollte da nicht irgendwie sagen, nee, wird schon alles gut gehen. Das haben zu viele Leute auch gesagt, bevor, also als die ganze Armee rund um die Ukraine aufgebaut wurde, haben viele gesagt, nee, der blufft nur. Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie sehr viele Leute gesagt haben, ja, der wird das nicht machen. Und der hat es doch gemacht. Es ist wahnsinnig schwierig, da irgendwie eine Einschätzung zu geben. Jetzt melden sich ja Psychologen und Psychologinnen weltweit, die meinen, eine Ferndiagnose von diesem Mann irgendwie anstellen zu können. Fakt ist, es ist natürlich möglich. Also ich meine, ja, er hat das Ganze im Arsenal, er kann das anwenden, er muss es nicht tun. Und keiner kann sagen, ob das passieren wird. Man muss dazu sagen, dass er sowas auch nicht alleine machen kann. Hier ist vielleicht irgendwie so diese Pyramide hat dann doch irgendwie ein Ende. Auch in Russland ist es so, dass das nicht er alleine irgendwie auf den Knopf drückt und dann fliegen die Raketen los, sondern da auch mindestens ein oder zwei weitere Personen das Ganze auch irgendwie bestätigen müssen. Man kann vielleicht auf den Rest Verstand bei diesen Menschen hoffen. Bei Putin weiß ich nicht, keine Ahnung. Also weil sein Handeln, ich habe mich jetzt zuletzt immer mehr so mit Militärstrategien auseinandergesetzt, und viele sagen, es ergibt keinen Sinn, was er macht. Also auch rein aus strategischen Gründen ist das nicht rational. Aber um vielleicht so ein bisschen zu beruhigen, kann man sagen, dass das Ganze jetzt zumindest und für uns hier jetzt nicht unmittelbar bevorsteht, denke ich mal. So, aber ansonsten muss man einfach, glaube ich, auch ehrlich sein und sagen, wir wissen es nicht. Wir können dazu nicht sagen. Und wir stehen im Prinzip in so einer Situation, wo das Ganze einfach mal wieder hochkommt. Das, was wir in den Geschichtsbüchern gelesen hatten oder aus Filmen kennen oder aus Romanen, wo so eine Katastrophe immer mal wieder thematisiert wird. Das Ganze ist möglich. Es war die ganze Zeit möglich und jetzt sind wir in so einer Situation, wo das Ganze einfach uns wieder vor Augen geführt wird.
Das ist ja auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Es kommen sozusagen archaische Bilder, sag ich mal, hoch oder Urängste, die auch hier natürlich sehr tief, auch im Westen, ne, auch vor der Atommacht Sowjetunion. Und das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, sich dessen auch klar zu sein, wo kommen diese Gefühle her und wie kann man immer diesen Realitätsabgleich machen. Ich hatte auch eine Expertin gehört, die sagt, naja, ist dieses Bild immer, da drückt jemand auf einen roten Knopf, das ist ja auch total falsch. Also wirklich Atomraketen in Anschlag zu bringen, das dauert schon ein paar Tage und das kriegen wir der Westen, über Satellitenbilder auch mit. Und da gibt es nochmal andere Eingriffsmöglichkeiten, ja, also dass man tatsächlich dann in solche Richtung gehen muss. Zum Glück müssen wir das im Alltag meistens nicht tun, sondern kommen wir im letzten Schwenk nochmal auf das, was mehr sozusagen unsere Kompetenzen betrifft. Sind dir Dinge aufgefallen, die man in Richtung Antisemitismus, Rassismus, Ultranationalismus vielleicht packen kann? Sowas wie, dass auch unter Jugendlichen oder unter Erwachsenen auch, dass, was ich, über den Zelensky, weil er Jude ist, irgendwie gepöbelt wird oder dass es, also was wir sehr viel auch immer wieder erzählt bekommen haben, dass gerade auch Jugendliche aus Syrien einerseits total Putin-Anhänger sind oft, andererseits aber sie auch so beschimpft werden mit Dingen wie, ja, seht ihr, die ukrainischen Männer, die bleiben in der Ukraine, die kämpfen und ihr seid ja abgehauen und seid jetzt hier, also sowas, wo plötzlich solche Gruppenidentitäten geschaffen werden. Sind dir da Sachen bekannt und kannst du da uns Tipps geben?
Also mir sind noch keine syrischen Männer oder Jugendlichen generell irgendwie mit solcherlei Äußerungen aufgefallen. Also alle Syrer, die ich kennengelernt habe, jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen, weil vorher, ich meine, nee, doch, einen Syrer kannte ich auch vorher, war aber eher Kurde als Syrer und ist in Deutschland glaube ich auch geboren, aber zumindest aufgewachsen. Das war nochmal eine andere Kategorie, aber diejenigen, die ich kenne, die haben genauso eine Einstellung gegenüber Putin wie ja jetzt mittlerweile, muss man ja sagen, die fast die ganze Welt, weil sie ganz genau wissen, wer dort ja das System Assad gestützt hat, wer die Städte dort einfach in Schutt und Asche gelegt hat. Deswegen ist mir das so noch nicht vorgekommen, wäre mir jetzt auch neu und da wüsste ich jetzt wahrscheinlich auf Anhieb erstmal auch nicht unbedingt, wie man darauf reagieren sollte, dass es ja syrische Jugendliche gibt, die Putin abfeiern. Aus welchem Grund? Also nee, wüsste ich nicht. Also da kann man, glaube ich, auch einfach wieder bei Null anfangen und einfach nochmal Fakten setzen, erklären, was passiert dort eigentlich. Zu dem anderen, was du sagst, also dass die ukrainischen Männer halt da bleiben und kämpfen oder ja, also zunächst einmal muss man fairerweise sagen, gibt es auch einige, die es trotzdem ins Ausland schaffen, unter welchen ja, Begründungen auch immer. Das zum einen, zum anderen ist es ja nicht so, dass alle kämpfen, sondern ich kenne sehr viele, die eben nicht kämpfen, die versuchen irgendwie in westlichen Landesteilen irgendwie unterzukommen, wo es bisher noch ja, vergleichsweise ruhig ist. So viel muss man, glaube ich, fairerweise sagen, um so diese Tapferkeitsmedaillen jetzt nicht allen anzuhängen. Zum anderen muss man aber auch sagen, und das ist eigentlich das eigentlich viel Wichtigere, dass es zwei völlig unterschiedliche Situationen sind. In Syrien herrscht seit über 10 Jahren Bürgerkrieg. Das heißt, man hat dort so viele verschiedene Seiten, die sich gegenseitig bekriegen. Das ist das Assad-Regime und seine Armee und sein Geheimdienst und seine Polizei und was auch immer. Auf der einen Seite, dann gibt es die Freie Syrische Armee, dann gibt es da die Islamisten vom IS, von der Al-Nusra-Front, von wem auch immer. Und dann mischen da ja auch haufenweise ausländische Gruppierungen und militärische Einheiten mit, von Hisbollah über die Revolutionsgarden aus dem Iran, das russische Militär, das türkische Militär, Israel, die USA, die Kurden. Ja, also die Liste ist, glaube ich, noch viel länger. Ich bin jetzt kein Syrien-Experte, auch wenn das jetzt fast schon so klingt. Und also jetzt sich mal vorzustellen, man ist ein junger Mann in so einer Situation in Syrien, wo man sieht, alle, das Land wird in Schutt und Asche gelegt, alle kämpfen gegeneinander. Es gibt irgendwie wenige, die für das einstehen, für was man selber einsteht. Ich glaube, das ist mehr als verständlich, dass man sagt, ich will hier einfach nur lebend raus. In der Ukraine ist die Situation eine andere, weil es halt kein Bürgerkrieg ist. Da sind wir wieder auch bei so einem Mythos. Dieser Mythos, der auch von der russischen Propaganda seit Jahren versucht wurde zu verbreiten, nämlich, dass in der Ukraine Bürgerkrieg herrscht zwischen der ukrainischen, ukrainischsprachigen, wie auch immer, Mehrheit und der russischsprachigen Minderheit. Das ist absoluter Nonsens, weil das spielt überhaupt keine Rolle, weder sprachliche noch ethnische Hintergründe. Tatsächlich ist es, was das passiert. Es passiert eigentlich das Gleiche, was schon vor 8 Jahren passierte, nur jetzt in groß. Russland ist in die Ukraine eingefallen, damals zunächst nur auf der Krim und im Donbass. Und heute unternimmt er den Versuch, das gesamte Land unter seine Kontrolle zu bringen. Und das ukrainische Volk, wiederum völlig unabhängig, ob man jüdisch ist, ob man ukrainisch, russisch, krimtatarisch, polnisch oder sonst was stämmig ist, steht zusammen wie eine riesengroße Familie. Und Leute melden sich zu den Waffen, obwohl sie wahrscheinlich noch nie eine in der Hand hatten, um das Land zu verteidigen, weil sie ganz genau wissen, was es zu verlieren gilt. Also es ist nicht irgendwie ein Kampf, wo alle gegeneinander kämpfen, sondern man hat, um es jetzt mal so als, salopp auszudrücken, ein Eindringling von außen und man versucht, das eigene Haus zu verteidigen. Und das ist eine komplett andere Situation. Und dementsprechend ist es halt so, dass dort die Männer, aber auch die Frauen, muss man dazu sagen, die ukrainische Armee ist eine der wenigen Armeen, die auch Frauen gleichermaßen beschäftigen und Frauen auch die auch wirklich kämpfen, die dort eben die Landesverteidigung übernimmt. Also ganz klassisch, wie man das eigentlich kaum noch kennt. Also dieser Krieg ist auch irgendwie, da holt uns die Geschichte so ein bisschen ein, weil die letzten Kriege und Konflikte, die man so mitbekommen hat weltweit, waren oft irgendwelche hybriden Kriege, irgendwelche Konflikte zwischen verschiedensten Gruppierungen oder Bürgerkriege. Und das ist irgendwie so ein ganz klassischer Krieg, wo ein Land ein anderes überfällt und dieses Land gezwungen ist, sich zu verteidigen und deswegen die Leute zu den Waffen gerufen werden. Und die tun das auch. Nicht alle, aber doch relativ viele.
Ja, eine interessante Antwort, die sehr stark wieder auf den Punkt eingeht. Wissen, Hintergrundwissen, was ist eigentlich in Syrien los, was ist in der Ukraine, ne? In unserem Arbeitsfeld würde man auch noch mal stärker gucken, was für Männlichkeitsbilder stecken da eigentlich dahinter. Ja, Geschlechterbilder, die mit sowas verbunden sind auch. Und dann ist auch so die Frage, wie kombiniert man das? Wie geht das zusammen? Ne? Es geht ja auch so um so ganz stark das Bild des Kämpfers als Mann endlich. Was ist ein echter Mann und so. Ne? Aber da will ich jetzt auch gar nicht einsteigen, weil wir jetzt schon zeitlich so weit fortgeschritten sind. Wollte ich gerne übergeben an Buha, dass er uns vielleicht zusammenstellt, was sind so zentrale Fragen, die immer wieder auftauchen oder wichtige Punkte aus dem Chat.
Ja, da habe ich eine Datei angelegt. Ich gucke mir das mal parallel an. möchte mich aber über diesen sehr fairen und sehr respektvollen Umgang im Chat bedanken. Das hat, naja, den Umständen entsprechend jedoch war es sehr schön, dort die Fragen zu lesen. Rosa, du hast ja schon einige Sachen aufgenommen und Roman, du hast auch schon ein paar Dinge thematisiert, die gar nicht in der Frage waren. Ich versuche es trotzdem ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Vor allem ging es jetzt auch so ein bisschen darum, ja, um Fake News und wie es, ne, wir hatten jetzt das gerade auch mit dem Verweis auf beispielsweise syrische Jugendliche und Kinder, wie das aussieht, wie das, ne, wie das zu Hause aussieht und was passiert in der Schule, wenn ja die Kids mit Fake News kommen. Ich gucke ganz kurz mir die Frage nochmal an und versuche sie relativ eins zu eins wiederzugeben. Ja, wie sollte man mit Jugendlichen umgehen, die sich offiziell für den Angriffskrieg aussprechen? Was empfiehlt sich, wenn SchülerInnen Infos von Russia Today streuen? Okay, das war jetzt nicht ganz dasselbe, aber es geht in dieselbe Richtung. Und vielleicht noch als Zusatz erstmal. Ich glaube, inhaltlich bekommt man das ganz gut hin, also den Umgang. Aber wie bekommt man das in der Zielgruppe transportiert, wenn Elternhaus und Medien, die sie konsumieren, das Gegenteil erzählen?
Ja, gute Frage. Also ich habe eine Schülerin bei mir in der 10. Klasse, die, ich versuche es mal so auszudrücken, eher sonst zurückhaltend im Unterricht agiert, also jetzt nicht die fitteste ist, sage ich jetzt mal. Ja. Sie hat eine Oma aus Russland und war bei dem Thema jetzt, also auch schon zuvor, noch bevor das Ganze losging, aber sie hatte auch durchaus Fragen. Wir haben es immer mal wieder auch so kurz thematisiert, schon davor, was passiert, was baut sich da gerade auf. Und genau, sie hat dann auch gesagt, ja, ich habe, meine Oma kommt ja aus Russland und ist deswegen natürlich auf der Seite Russlands. Und wo ich dann erstmal gesagt habe, ja, Moment, also was heißt denn auf der Seite Russlands in dem Sinne? In dem Fall geht es ja vor allem um die Person Putin. Also ich war persönlich nicht gegen Russland. Ich habe viele Freunde aus Russland, die auch jetzt in Russland sind teilweise, ja, also so. Und ich habe gesagt, das ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass man diese Linie jetzt deswegen unterstützen muss, nur weil dieser Mann sich sozusagen das Recht nimmt, irgendwie geltende Prinzipien von Völkerrecht und so weiter außer Kraft setzen zu müssen. Man muss da natürlich, wenn das so quasi durcheinander, also sie hat sich dann auch versucht, so selbst in Selbstschutz zu nehmen. Ich sehe das natürlich ganz anders. Ich habe gesagt, du musst das gar nicht so dich rechtfertigen oder so, sondern also mir geht es vor allem darum, hier zu erklären, worum geht es hier eigentlich bei diesem Konflikt. Und ja gut, wenn die Eltern da anderer Meinung sind, also es ist grundsätzlich immer schwieriger, bei Erwachsenen noch was zu verändern. Bei Jugendlichen ist es halt wirklich so, da ist unsere Aufgabe, denen das Rüstzeug, das Handwerkszeug zu geben, damit sie selbst in der Lage sind, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das kann man, glaube ich, auch ganz genau so ansprechen und zu sagen, ja, ja gut, wenn das zu Hause oder bei den Eltern so ist, ja, dann ist das so. Ich war auch nie immer einer Meinung mit meinen Eltern. Das, ich glaube, das zeugt, glaube ich, von jeder Generation, dass man mit den Eltern auch vielleicht mal im Konflikt stand. Vielleicht eher so um persönliche Dinge, vielleicht nicht unbedingt um so globale Konflikte. Aber in dem Fall kann das auch hier mal so sein. Und es gibt durchaus Jugendliche, die auch ja, vielleicht auch auf ihre Eltern einwirken können oder auch nicht, aber zumindest sind sie in der Lage oder sollen sie in der Lage sein, sich eine eigene Meinung bilden zu können, und die kann durchaus auch entgegen der Meinung der Eltern sein. Ja, also, so.
Ja, danke schön. Vielleicht kann ich noch zwei etwas auseinandergehende Fragen nochmal stellen. Roman, ich würde auch noch gefragt, also das war jetzt ein längerer Text, ich versuche das, die Basics quasi nochmal rauszuziehen. Wie geht man denn eigentlich mit dem Thema um, wie viel Hilfe und Toleranz den Flüchtenden Ukrainern entgegengebracht wird, während gegen Flüchtende der letzten Jahre sehr lange gehetzt wurde, beziehungsweise nicht dieselbe Infrastruktur gestellt wurde. Mhm. Hier wird dazu noch ergänzt, Nein, das ist
ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss auch sagen, ich bin wirklich auch überwältigt gerade von allem, was ich so mitkriege, was die Hilfsbereitschaft angeht. Also von überall melden sich bei mir Menschen, die in irgendeiner Weise helfen können und fragen, wie und wo kann ich helfen? Das ist total, ja, überwältigend einfach. Mein Eindruck war es auch, dass es vor, wie viele Jahre sind das jetzt? 7, ja, 6,5 Jahre, dass es damals nicht annähernd so der Fall war, dass es auch offene Anfeindungen gab, dass oder auch immer noch gibt, das sehe ich hier nicht. Ich glaube, da spielen einige Aspekte eine Rolle. Sicherlich ein Aspekt, der so ja, rassistisch konnotiert ist, dass man damals es mit Menschen zu tun hatte, die aus einem Kulturkreis kommen, der jetzt vielleicht hier bei uns in Mitteleuropa nicht unbedingt ganz nahe steht, mit all den Ängsten, die damit verbunden sind, vielleicht aber auch mit all den ja, Narrativen, die in dieser ganzen in diesem ganzen Zusammenhang auch schon über die Jahre und Jahrzehnte erzählt wurden. Auch mit Ängsten, die durch oder mit Warnungen, so nach dem Motto, da könnten ja auch Terroristen dabei sein, die sich in den meisten Fällen natürlich überhaupt nicht bewahrheiteten, aber in einigen dann doch, wo sich einige wiederum bestätigt sahen. Und hier, also das ist so der eine Punkt, und hier haben wir es halt mit Menschen zu tun, die aus Osteuropa kommen, die sicherlich, ja klar, auch irgendwie eine gewissermaßen andere Prägung haben, aber doch in vielerlei Hinsicht ähnlich sind zu dem, was man hierzulande so kennt. Das ist natürlich ein Aspekt, der schwierig ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass also das führt ja dann auch so zu so einer Opferkonkurrenz. Und ja, es, also klar muss man das ansprechen. Ich versuche das dann auch immer einfach auch so zu sagen, ja, geflüchtete Menschen sind geflüchtete Menschen. Erstmal völlig egal, aus welchem Land sie kommen, aus welcher Kultur sie kommen und so weiter. Und das muss erstmal für alle gelten. Also so kann man zunächst erstmal damit umgehen. Aber das hat sicherlich, glaube ich, auch noch ein paar weitere Aspekte. Also dieser kulturelle Hintergrund ist sicherlich das eine. Das andere ist vielleicht auch, dass vor allem Frauen und Kinder fliehen. Und ich glaube, das spielt vielleicht sogar noch eine viel größere Rolle, dass man es mit vermeintlich ja, hilflosen Menschen zu tun hat, beziehungsweise wir hatten es ja eigentlich schon besprochen, dass die ukrainischen Männer halt bleiben und kämpfen oder halt auch nicht kämpfen. Vor allem kommen aber Frauen und Kinder, also diejenigen, die in den Kriegen zumeist immer auch als die eigentlichen Leidtragenden empfunden werden. Und das Dritte ist vielleicht ja eigentlich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass es hier, also der unmittelbar damit einfach auch zusammenhängt, dass ich glaube, wir haben alle diese Bilder gesehen, wo die Väter ihre Kinder und ihre Frauen irgendwie an der Grenze oder am Zug, am Bahnhof noch umarmen und küssen und sich dann verabschieden. Natürlich ohne Gewissheit, dass man sich wieder sieht. Aber das ist ja fest eingeplant. Also alle oder die allermeisten, die jetzt hierher kommen, haben vor, auch wieder zurückzukehren, haben zumindest diese Hoffnung und besser morgen als übermorgen. Und ich glaube, in diesem Bewusstsein ist auch die, ich will jetzt nicht den Begriff der Willkommenskultur hier verwenden, der ist, glaube ich, schon ein bisschen ja teilweise auch vielleicht negativ konnotiert, aber eben so diese Anteilnahme und diese Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, auch noch mal ganz anders. Das sind so drei Aspekte, die ich jetzt in diesen letzten ja fast 2 Wochen beobachten konnte. Vielleicht noch mal ein anderer wichtiger Aspekt, nämlich der rechtliche, um das Ganze noch mal so nüchtern sachlich zu betrachten, spielt ja natürlich auch noch eine Rolle, nämlich dass ukrainische Staatsangehörige innerhalb des Schengen-Raums 90 Tage lang sich visafrei aufhalten können. Damit sind sie zunächst erstmal raus aus diesen ganzen Asylgeschichten und Ähnlichem. Und damit ist es ja in Anführungsstrichen ihr gutes Recht, sich hier aufzuhalten, wenngleich man natürlich sagen muss, da kommt ja diese Ungerechtigkeit vielleicht auch wieder zum Vorschein, dass es halt Menschen gibt, die ja fliehen müssen, die irgendwie auf Wegen, wo viele auch nicht überleben, in Schlauchbooten oder Ähnlichem, dann teilweise zu Fuß durch etliche Länder der Balkanhalbinsel dann bis nach Deutschland kommen, während, um es mal salopp auszudrücken, man sich gemütlich in der Ukraine in den Zug setzen kann und dann hier entspannt rauskommt. Natürlich ist es nicht ganz so, ja, es ist trotzdem eine Tortur für viele, aber im Vergleich ist es natürlich eine andere Art und Weise der Flucht. Also es gibt durchaus viele Unterschiede, aber am Ende sind das Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Ob sie jetzt konkret schon Kampfhandlungen erlebt haben, ob sie in einem Bunker Tage und Nächte verbracht haben, Explosionen, Einschläge gehört haben oder ob sie in Anführungsstrichen das Glück hatten, einfach zu sagen, ja, ich wohne jetzt hier irgendwo im Westen der Ukraine und ich fahre mal lieber über die Grenze. Also ich habe beides erlebt. Ich habe jetzt meine Cousine mit ihrer Tochter bei uns aufgenommen. Und ja, die haben 5 Tage und Nächte im Keller verbracht. Das sind natürlich Sachen, die prägen auch so ein Kind, vielleicht auch langfristig. Und letztes Wochenende habe ich meine Schwägerin in Budapest abgeholt vom Bahnhof, wo sie eigentlich das Glück hatten, dass sie sofort, als das Ganze losging, erstmal in so ziemlich die westlichste Stadt des Landes gefahren sind, wo sie Bekannte hatten und untergekommen sind, wo es überhaupt keinerlei Kampfhandlungen gab und sich dann ja mehr oder weniger gemütlich in einen Zug gesetzt haben, von uns in Budapest empfangen wurden und nach Berlin gebracht wurden. Und sie kamen mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen emotionalen Gedankenwelt auch hierher, mit ganz anderen, also irgendwie, die kamen dann irgendwie so, ach ja, vielleicht können wir für die Kleine auch gleich mal irgendwie einen Musikkurs und also irgendwie so, wo wir so gedacht haben, versteht ihr eigentlich, wovon redet ihr? Und als wir dann am nächsten Tag bei dieser, was ist das eigentlich, Registrierungsstelle oder so waren, wo sie gesehen hatten, dass dort Mütter mit 3 Kindern standen, mit irgendwie einer Tasche und sonst nichts außer ihre Kleidung an sich, die kein Geld haben und also, dass sie dann auch verstanden haben, was das eigentlich für andere bedeutet. Ja? Und ja, wie gesagt, am Ende fliehen halt Menschen vor dem Krieg und in jedem Fall ja, sollte man das auch versuchen, es auch entsprechend zu vermitteln, dass in jedem Fall man diesen Menschen in irgendeiner Weise helfen muss, völlig egal, wo sie herkommen, ob sie männlich, weiblich oder divers sind, ja. Die brauchen Hilfe und es ist schön, wenn es diese Hilfe gibt und in diesem Fall freut es mich sehr und dass es für Flüchtlinge aus anderen Ländern teilweise nicht so war, beziehungsweise es auch Anfeindungen gab, ist einfach nur beschämend.
Ich kann da vielleicht mal ansetzen, weil ich denke, was in diesem Punkt besonders wichtig ist, ist, dass diese berechtigte Kritik nicht als Ressentiment gewendet wird gegen diejenigen, die jetzt kommen aus der Ukraine. Ja, weil das kann man auch schon beobachten oder das auch mit theoretisierenden Deutungen von, ja, das sind die Weißen und da sieht man es mal wieder. Und sondern dass man Kritik an genau solchen Dingen übt und eben halt dafür sorgt, dass da, wenn, wo, wie andere Geflüchtete kommen, dass es da ähnliche Maßnahmen gibt, ja, dass da auch viel möglich ist. Dahin muss sich dann ja die Kritik und die Kraft wenden und nicht, dass man jetzt quasi in so ein Ressentiment oder so eine Herablassung oder in so eine Ablehnung dann geht, ne? Und so kann man dann ja auch mit Kindern, Jugendlichen das genau besprechen, gerade wenn sie selbst das erfahren haben, wie sie als Geflüchtete behandelt worden sind. Und jetzt kriegen sie scheinbar mit, ja, die steigen aus dem Zug und kriegen eine Willkommensklasse und was weiß ich. Ja, gerade die Kinder brauchen das natürlich. Und dann können sie aber vielleicht ja auch umso besser verstehen, was man eigentlich dafür tun muss, damit es allen so geht. Ja, oder dass, ja, wenn sie sagen, sie würden sich, hätten sich das auch gewünscht, aus dem Schlauchboot direkt quasi hier in eine Unterkunft. Ja, also vielleicht sind die da gar nicht so sehr. Aber weiß man nicht, ne? Das, wir erleben ja auch Dinge, ich finde das auch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, Roman, das ist vielleicht wirklich ein Punkt, den habe ich wirklich sehr viel gehört. Es schreibt auch jemand hier im Chat, dass es jetzt quasi so eine Russenfeindlichkeit gibt. Ja, jemand schreibt auch, sie sind in der Schulklasse mit 38 Kindern und die Russischen bleiben zu Hause wegen Anfeindung. Und in die Richtung gibt es was, vielleicht kannst du, ich wollte noch zwei andere Punkte sagen, aber auch über diesen Punkt nachdenken. Mir scheint es manchmal so, dass man in Deutschland jetzt quasi so eine Art Aufspaltung macht, das, was man so, so als antislawisches Ressentiment, als Anti-Sowjetunion-Gefühl, der Großvater war in russischer Kriegsgefangenschaft und der Kommunismus und alles, dass sich da quasi so ein Kanal bildet, das kanalisiert man jetzt gegen die Russen und sieht nicht, der Großvater war ja in der, war in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Also es findet jetzt eine gewisse Aufspaltung vielleicht statt, so, ne? Das ist so meine Deutung erstmal. Sonst wollte ich auf zwei Punkte eingehen, die im Chat gesagt worden sind. Ja, diese Fragen von, wie kann man das Kinder erklären, dass zum Beispiel jetzt Menschen boykottiert werden, vom Sport, von Musik ausgeschlossen werden, weil sie Russen sind. Das kann man nicht erklären in dem Sinne von rechtfertigen, sondern das muss man ja genau aufgreifen, um das zu diskutieren. Ist das überhaupt eine sinnvolle Maßnahme? Und was passiert da eigentlich für eine, ja, Gruppenbildung? Da schmeiße ich sozusagen alle zusammen. Und dann kann man natürlich unterscheiden, wenn es da Einzelne gibt, die halten immer eine Lobeshymne auf Putin nach jedem Auftritt oder so, sag ich mal. Dann denkt man sich, nee, die Person möchte ich nicht haben und die soll nicht. Aber man kann jetzt nicht anfangen, das ist ja Rassismus, quasi alle Russinnen und glaubt da, man tut noch was Gutes. Ja, und dann verstärkt man darüber wieder Ressentiments. Und das ist sicherlich was, wo erklären nicht heißt, rechtfertigen, gutheißen, sondern in die Auseinandersetzung gehen. Und als letzten Punkt, was mir noch aufgefallen war, ja, es gibt natürlich auch Personen, die hier, nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, Ukraine-Kritik üben. So als Analogie, wir befassen uns ja immer viel mit dem Thema israelbezogener Antisemitismus und die Israel-Kritik, die immer alle haben, ja, also dass quasi gar nicht geguckt wird. Da kennt auch niemand mehr eine palästinensisch-arabische Seite, sondern immer nur Israel. Und natürlich gibt es auch viele jetzt, die sagen, ja, in der Ukraine, da gibt es auch die Ungerechtigkeit oder es gibt diese Nazis, das Azov-Regime, es gibt hier, es gibt das. Und diese Kritiken sind alle richtig. Wenn man dann anfangen würde, in einer noch tieferen Betrachtung, wir gucken uns mal die Verhältnisse in Russland an, in der Ukraine an. Und sie sind natürlich auch richtig, wenn man sich fragt, wie unterstütze ich quasi die Ukraine, ja, oder in welchen Formen und was unterstütze ich da? Aber es ist, wie jemand im Chat auch sagte, jetzt nicht das, was ich als erstes sagen muss, wenn man über den Angriffskrieg gegen die Ukraine spricht, dass man erstmal aufzählt, was in der Ukraine alles auch nicht gut läuft. Gerade in unserem Arbeitsbereich, natürlich thematisieren wir auch das Unrecht gegen die Roma, Sinti, ja, in der Ukraine und solche Dinge. Aber das ist nicht der erste Punkt. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, der auf jeden Fall zu setzen ist. Ich habe das jetzt alles ein bisschen in die Hand genommen. Wir sind schon kurz vor halb. Roman, ich würde dir jetzt einfach die letzten 5 Minuten geben, dass du jetzt die abschließenden Worte, was ist dir noch wichtig, was willst du noch rüberbringen?
Ja, also ich habe jetzt nicht nochmal eine Schlussrede so mir ausgedacht. Ich könnte natürlich einfach auch auf das oder da anknüpfen, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Ich glaube, das macht dann durchaus Sinn. Ja, also das, wie gesagt, das sind halt so Punkte, die man nicht an erster Stelle bespricht. Das sind, also klar, selbstverständlich gibt es in der Ukraine sehr, sehr viele Defizite, innenpolitisch, was verschiedenste Aspekte angeht. Man kann ja schon mal bei der Korruption beginnen und dann natürlich verschiedenste Aspekte, was auch Diskriminierungsformen und Ähnliches angeht. Allerdings, und das sind halt alles so Aspekte, darüber kann man sich streiten, aber das alles rechtfertigt keinen Angriffskrieg. Also ich glaube, da muss man auch gar nicht drüber lange reden. Ja, man kann im Prinzip, was kann man sagen? Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man, und ich glaube, so dieses Thema Propaganda oder auch Fake News, das ist ja etwas, womit gerade Jugendliche ganz viel konfrontiert werden und das oft erstmal nicht einordnen können. Dazu gibt es ja mittlerweile zum Glück, finde ich, wird das sehr gut thematisiert und auch eingeordnet. Es gibt vielfach irgendwelche Faktenfinder und ähnliches. Und ich fand es einfach auch sehr gut, dass alles, was Putin irgendwie in seiner Geschichtsstunde, nenne ich das, behauptet hat, wurde teilweise noch am selben Tag, zumindest aber am nächsten Tag, wirklich sehr gut auch im Öffentlich-Rechtlichen auch eingeordnet, auch in Frage gestellt und auch nochmal richtig gestellt. Und das sind eben diese ganzen Mythen, die kursieren darüber, was die Ukraine alles irgendwie macht mit der russischsprachigen Minderheit, was völlig aus der Luft gegriffen ist, weil es etwas ist, was ja der Großteil der Bevölkerung spricht. Also eigentlich können alle Russisch sprechen. Das ist nicht so, dass ich kenne keine Person in der Ukraine, die die russische Sprache nicht versteht und nicht sprechen kann. Alle können es. Es gibt eher Menschen, die Ukrainisch nicht können, auch nach 30 Jahren Unabhängigkeit. Und das hängt halt damit zusammen, dass dieses Land über Jahrhunderte von Moskau aus größtenteils, also im Westen gab es ein paar Regionen, und da hatte Moskau lange keinen Einfluss drauf, aber der Großteil dieses Landes wurde von Moskau aus regiert, und die Sprache wurde mehrfach verboten. Und es ist ein Prozess der Dekolonialisierung, der da gerade stattfindet. Das zu begreifen, fällt, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen in diesem Teil von Europa schwer, weil für viele Menschen in Europa war Kolonialisierung etwas, was man in Afrika gemacht hat oder in anderen Kontinenten. Und etwas, was man sich auf dem europäischen Kontinent so nicht wirklich vorstellen kann. Dass es aber auch eine andere Form dessen gibt, so eine Art Kontinentalkolonialisierung, ist etwas, was Russland über Jahrhunderte betrieben hat. Und neben Sibirien auf der einen Seite war dort die Ukraine eben eines der anderen Länder oder Gebiete, die dementsprechend auch beherrscht wurden mit allem, was dazugehört, eben halt auch, was die Sprache angeht und die ganze Prägung, die damit einhergeht. Und deswegen, wenn dann von Putin behauptet wird, dass Menschen, die Russisch sprechen, diskriminiert werden, das ist nicht der Fall. Es gibt Gesetze, die erlassen wurden, darüber kann man streiten, ob die richtig sind oder falsch, aber damit wurde im Prinzip die ukrainische Sprache als alleinige Amtssprache aufgewertet. Was nicht bedeutet, dass man kein Russisch mehr sprechen kann. Im Alltag sprechen sehr viele Menschen trotzdem Russisch. Man benutzt aber amtlich eben nur noch das Ukrainische. Und in so einem Fall der Nationenbildung ist es ein Element, das durchaus wichtig sein kann. Aber Anfeindungen oder ähnliches gibt es nicht. Wenn ich sehe, wir haben jetzt kurz überzogen, aber ich will das nur noch mal beenden, wenn ich darf. Der Präsident selber ist russischsprachig und musste das Ukrainische selbst erst lernen. Der Präsident selber ist Jude, hattest du auch schon gesagt, und Putin will eine Denazifizierung. Also da, so etwas, das merken wirklich auch schon kleine Kinder, dass da irgendwas nicht stimmt an dieser Argumentation. Und wenn man das merkt, dass dieser alte Mann da im Kreml sitzt mit seinen drei Telefonen im Hintergrund, die irgendwie suggerieren sollen, dass er da jetzt gleich den Atomangriff befiehlt, dann merkt man, dass der einfach Lügen erzählt. Und zwar eins nach dem anderen. Und man könnte, also es gibt ganze Listen von Lügen, die er über dieses Land erzählt hat, um es einfach zu verunglimpfen und dieses, ja, das Volk, die Regierung, alles, was irgendwie mit der Staatlichkeit dieses Landes zu tun hat, einfach zu zerstören. Und das Ganze versucht er jetzt militärisch. So. Und da kann es eigentlich aus nicht nur aus völkerrechtlicher, sondern einfach aus moralischer Hinsicht heraus für alle Menschen, denen unsere Werte wie Demokratie, Freiheit und so weiter am Herzen liegen, da kann es irgendwie aus meiner Sicht keine andere, also zunächst einmal keine Rechtfertigung dafür geben, aber auch keine andere, ja, Sichtweise, wie man das Ganze, diesen Angriffskrieg halt als solchen erkennen, benennen und verurteilen kann.